10 Tons mit G-I-V-E auf Flux FM. Give, könnte man auch sagen. Die Platte zum Song erscheint in diesem Jahr, 2019. Es ist noch jung, aber die ersten guten Platten kündigen sich an. Über ein gutes Buch möchte ich mit euch und mit meinen Gästen sprechen. Es trägt den Titel Like a Rolling Stone, Dylan Cocker Springsteen, Weststars in der DDR. Und es präsentiert Geschichten von einem Journalisten namens Diekmann. Es ist nicht der Kai, meine Damen und Herren, das kann ich euch verraten, sondern Christoph. Und eben auch wahnsinnig tolle Bilder von Harald Hauswald, den man ja kennt als einen Chronisten, einen fotografischen Chronisten der späten DDR. Er hat viele Prenzlauer Berg-Hinterhof-Szenerien festgehalten, aber eben auch diese wichtigen Konzerte, die kurz vor der Wende stattgefunden haben im Ostteil der Republik. Er ist bei mir im Studio, Harald Hauswald, und er hat den Verleger Norbert Jaron mitgebracht. Herzlich willkommen euch beiden. Hallo.
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 Schönen guten Tag. Wie geht's euch erstmal zunächst mal? So als Einstiegsfrage. Alles gut soweit?
Na, bis aufs Wetter, alles okay.
Ja. Aber wir wollen ja nicht über Berlin und das Wetter meckern heute.
Ausnahmsweise mal nicht.
Ich meckere über was anderes, den Begriff Wende bitte nicht. Den mag ich nicht. Maueröffnung ist
Maueröffnung, besser. Wende kann man auch gleich, finde ich, als...
Oder friedliche Revolution. Wende ist halt wirklich ein kontaminierter Begriff, ja, der zuerst von DDR-Funktionären benutzt worden ist und der dann übernommen worden ist. Also die politisch einschlägigen Kreise, ehemalige Dissidenten und so weiter, sagen heute eigentlich grundsätzlich nur friedliche Revolution oder eben Wiedervereinigung.
Super. Also das ist wirklich...
Kurze Einführung.
Ohne Scheiß, jetzt könnte man denken, jetzt ist er bestimmt beleidigt, der Moderator, aber nein, wirklich, das ist der Teil an meinem Job, den ich echt liebe. Also sensibel sein in der Sprache, das ist bei Genderfragen des Öfteren mal gefragt und ich bin sehr froh, dass ich da dazulernen kann. Und ich
dann
bin
aber nichts falsch
gemacht. Nein, ich habe nichts falsch gemacht. Trotzdem möchte ich das Interview an dieser Stelle beenden. Vielen Dank. Nee, lass uns reden über das Buch.
Wann haben wir den nächsten Termin?
Es ist ja schon eine Weile her, dass das alles stattgefunden hat. Bruce Springsteen, Santana, Bob Dylan und große Stars sind aufgetreten. Und zwar relativ plötzlich schien das möglich geworden zu sein, dass Stars aus dem Westen eben auch auftreten. Wie ist das Ganze aus eurer Sicht abgelaufen? Wie wichtig waren diese Konzerte für die Menschen damals und vielleicht auch für eure eigenen Biografien?
Ja, du bist Bessie, du musst jetzt nichts sagen. Naja, also das war schon irgendwie ein Paukenschlag, als das losging. Das erste große war ja Bob Dylan, was eigentlich ein Scheißkonzert war, aber war besoffen, keine Zugaben und so weiter.
Man hat so Songs von der Setlist nicht gespielt, habe ich gelesen.
Er hat irgendwo, ne? 3 Songs von der Setlist nicht gespielt. Er wusste ja auch gar nicht, wo er ist. Besser ja nie. Aber trotzdem waren da irgendwie 160.000 da. Also das Gefühl, irgendwie mal so ein Stück Westen im Osten zu haben, das war schon phänomenal. Ja. Und das war natürlich, wie Christoph Diekmann mit seinen brillanten Texten schreibt, das war eigentlich das Ventil, was die DDR-Regierung den Jugendlichen zugestehen musste.
Ja. Und das war irgendwie so, dass der eigentlich im Osten auftreten sollte, im Westen nee, auftreten Westen, sollte, da waren nicht genug Tickets verkauft.
Der sollte.
Und dann war die FDJ, hat dann Mittel klar gemacht. Ja.
Und dann die haben ihm da, glaube ich, eine Segeljacht oder Meißner Porzellan angeboten und dann hat der Manager das ein paar Kilometer weiter verlegt, das Konzert.
Wie geil.
Auf der Wiese, wo die Flüchtlinge mit ihrem Ultraleichtflieger gelandet sind.
Ja, aber ist irgendwie eine ganz lustige Geschichte, dass Bob Dylan irgendwann hat er eine Segeljacht mit Meißner Porzellan drauf gehabt und hat einen Manager gefragt, was, wieso denn
eigentlich? Wo kommt der Scheiße her?
Und er so, erinnere dich mal, du hast im Osten ein Konzert gespielt, also im Osten, echt? Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ich habe vor 4 Jahren in Zwickau gehört, hat er vor 4.000 gespielt.
Bob Dylan, ja?
Ja, das war ein Scheißkonzert.
Das ist aber ganz, du bist ja voll der Fan von Bob Dylan,
nee, überhaupt nicht mehr.
Nicht mehr?
Nee, das habe ich zu meinem 60. Geburtstag gekriegt, die Tickets. Ich wäre nie im Leben von alleine nach Zwickau gefahren.
Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Christoph Diekmann nennt das Ganze ja, diese ganzen Konzerte, Glasnost-Glockenspiele.
Mhm. Ja.
So umschreibt er es so schön. Es ist wirklich offensichtlich ja so gewesen, dass ein Gefühl da war in der Jugend, das nicht mehr einzufangen war. Da gab es keine Bremse mehr. Ja. Ja. Und überhaupt der Umstand, dass diese ganzen Leute ab 88 in die DDR kommen konnten, war ja schon ein Beleg dafür, dass man nicht mehr wusste, wie man damit umgehen sollte. Mhm. Es resultierte daraus, dass zu Pfingsten 87 jemand am Reichstag gespielt hat und
David Bowie.
David Bowie.
Hat heute Geburtstag.
Hätte heute Geburtstag. Und dass auf der Ostseite ein paar hundert Leute zugehört haben am Brandenburger Tor und gerufen haben, die Mauer muss weg. Und das war der Punkt, wo man von DDR-Seite gesagt hat, das können wir uns nicht nochmal bieten lassen. Ja. Da holen wir uns die Leute lieber selbst.
An der alten Försterei durften die das manchmal rufen, die Fußballfans. Ne?
Nee, das war noch präsenter am Stadion, hier am BFC-Stadion. Ja. Das war ja direkt an der Mauer.
Ah ja, und da haben die es auch immer gerufen, wenn einer aufgestellt wurde fürs Fußballspielen.
Aber es ging ja schon vorher los, als angeblich die Stones auf dem Springer-Hochhaus spielen sollten. Da gibt es ja den berühmten Text von Plenzdorf, kein runter, kein fern. Aha. Er durfte nicht zu dem Konzert Leipziger Straße und da ging es ja schon los mit den Gerüchten.
Und wie bist du da eigentlich so als, also ich meine, du warst ja als Fotograf in der Szene vernetzt, du wusstest quasi auch bei kleineren Konzerten, dass die stattfinden, weil du einfach die Leute kanntest, die das veranstaltet haben oder weil du mit denen rumgehangen hast, aber wie bist du jetzt in dieses größere Konzertding rein? Ich habe irgendwo gelesen, du hattest ja auch keinen Presseausweis oder so.
Nee, hatte ich
damals
nicht.
Damals war auch nicht dieses nur 3 Songs fotografieren, wenn der Künstler verschwitzt ist, darf man nicht mehr. Das gab es damals auch noch nicht.
Nee, mit Einschränkungen gab es das, aber bei den meisten Konzerten konnte man das ganze Konzert fotografieren. Bei Marillion konnte ich sogar kurz zeitig auf die Bühne. Ja, das war eine ganz witzige Sache. Also ich kannte über bestimmte Jugendclubs, verschiedene Jugendclubs, kannte ich den von der Technik, von der FDJ, der für die Technik zuständig war. Und der war in meine Freundin verliebt.
Ah.
Und da hat er mir immer die Pressekarten besorgt für die Konzerte, hat dann hinterher immer einen Anschiss von Hartmut König, FDJ-Chef, gekriegt. Auswald war ja schon wieder da, das nächste Mal nicht. Und dann hat er mir wieder eine Eintrittskarte besorgt. Und so bin ich immer im Fotografengraben gelandet bei den ganzen Konzerten.
Na super, dass der aber auch so einen speziellen Charakter hatte. Also wenn ich in deine Freundin verliebt wäre, dann würde ich ja versuchen, deiner Freundin Karten zu schicken und nicht dir. Verstehst du, ich meine?
Er wollte sich einschmeißen.
Also. Naja, gut.
Mein Glück.
Ja, voll. Und unser aller Glück.
Unser aller Glück.
Das Buch wäre sonst so nicht herausgekommen.
Das wäre sonst nicht entstanden. Ja. Nee.
Schwarz-Weiß sind die Fotografien, das ist sowieso ein bisschen dein Markenzeichen. Da habe ich mich dann auch gefragt, ist dieses Schwarz-Weiß, die Liebe zum Schwarz-Weißen eigentlich entstanden, weil man dann keine Probleme mit Mischlicht hat oder weil man irgendwie sich auf das Grafische konzentrieren kann? Oder ist es in der Tat auch so ein Versorgungsding gewesen, dass man einfach sagt, okay, Schwarz-Weiß-Film ist halt...
Also bis aufs Erste, was du gesagt hast, stimmt alles. Mischlich spielte keine Rolle. Es ist die klassische Reportagefotografie von Magnum gegründet in Paris. Und also die klassische Street-Fotografie und natürlich auch mit dem Material. Also das war einfach, das Schwarz-Weiß-Material, muss ich im Nachhinein sagen, Urbo war exzellent.
Sagen alle.
Das Farbmaterial war konstant in die Tonne drin.
Das Wunderschöne bei Harald Hauswald ist ja, dass er da eine eigene Ästhetik daraus, aus der Not heraus im Prinzip eine eigene Ästhetik darauf gegründet hat. Es gibt ja manchmal auch ein paar Fotos, die dann in Farbe gemacht wird von ähnlichen Motiven, die es auch in Schwarz-Weiß gibt. Und jedes Mal denke ich, die Schwarz-Weiß-Fotos sind viel, viel besser. Man sieht sehr viel mehr drauf. Mhm. Er hat da sehr früh eben einen Blick dafür entwickelt, wie man in Schwarz-Weiß bestimmte Sachen einfängt. Und das hat er einfach drauf.
Mhm. Naja, Schwarz-Weiß ist für mich eigentlich auch noch das, dass du lässt eine Frage offen. Bei Farbe ist das Bild endgültig. Und bei Schwarz-Weiß kann der Betrachter sich seine Fantasie noch dazu denken. Also er muss das zu Ende denken, das Bild eigentlich. Ein Schwarz-Weiß-Bild ist deswegen für mich viel konkreter.
Wie ist es überhaupt, also wir schweifen jetzt vielleicht ein bisschen von dem Buch, aber wir kommen auch gleich wieder drauf, das Buch zurück. Aber wie ist es für dich überhaupt?
Haben wir noch so viel Zeit?
Wir haben so bis 6 Uhr, können wir hier durchquatschen. Ich krieg da zwar Ärger von der Redaktion, aber ist mir jetzt auch egal.
Ist mir auch scheißegal.
Ich finde es gerade interessant. Na, jetzt für jemanden wie dich, der jetzt als Fotograf noch ausgebildet worden ist und eine Lehre gemacht hat, dann hast du die Fotoagentur Auskreuz mitgegründet, die weltberühmt ist mittlerweile. Und in der Zeit haben sich ja unfassbar viel geändert. Früher, wie gesagt, macht man eine Lehre, lernt die Technik, eine Kamera zu bedienen und dann fotografiert man. Heute fotografiert ja jeder. Also wirklich jeder Mensch hat ein
Funktelefon.
Damals
war es noch eine geschützte Berufsbezeichnung.
Genau, genau. Und wie ist das für dich auch aus Perspektive eines Menschen, der mit so einer Agentur arbeitet oder so eine Agentur miterfunden hat? Ist es gut für die Fotografie, schlecht für die Fotografie, dass alle fotografieren? Hast du vielleicht auch jemanden in die Agentur aufgenommen, der einfach geile Handyfotos macht mittlerweile?
Das ist so ein Komplex, den du jetzt fragst. Also ich finde es gut, dass die Entwicklung so weitergeht, natürlich. Aber eigentlich kann man wieder zurückgreifen, wie war es denn, als Fotografie erfunden wurde? Was war denn mit der Malerei? Plötzlich war der Bereich Porträt und Landschaft war am Arsch. weil die Fotografie ist, konnte es natürlich viel besser.
Ja.
Und trotzdem ist die Malerei nie untergegangen. Sie hat sich nochmal in anderen Bereichen neu erfunden und genauso ist es mit der Fotografie. Es gibt die analoge Fotografie, die nach wie vor ihren Bereich abdeckt. Nach wie vor geht es hauptsächlich jetzt in den künstlerischen Bereich.
Ja.
Und die digitale, das ist ein Massenmedium geworden. Da entstehen jeden Tag Milliarden Bilder. Wie viel bleiben denn übrig?
Ja, aber es ist ja interessant, die Parallele ist wirklich, weil die meisten Leute mit dem Handy machen ja dann doch ein Porträt vom Gegenüber oder ein Foto von der Landschaft. Bilder. Naja, aber trotzdem, das Porträt-Landschaftsding, das ist für die dann so, das habe ich ja selber schon gemacht, brauche jetzt keinen mehr fragen.
Weißt ja, Landschaft machen sie ja kaum, die machen ja nur noch Selfies, was ich ganz katastrophal finde.
Ich merke schon, dass wir uns eigentlich, wir wissen es eigentlich.
Ich hab selber schon mit dem Handy fotografiert, das gebe ich ja zu.
Ich stelle nur gerade fest, dass wir, glaube ich, echt uns nochmal für so ein längeres Gespräch verabreden müssen, damit wir einfach auch mal all die Dinge besprechen, die Harald Hauswald nicht mehr leiden kann heutzutage.
Nee. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht leiden kann. Das hat seine Berechtigung. Aber jede Ding hat seine Weile.
Ja. Lass uns doch mal, um auch gleich wieder zum Buch zurückzukommen, einen Song von den Rolling Stones hören einfach. Dann sind die Leute auch wieder, ach, das ist ja Radio, läuft auch Musik zwischendurch.
Ist es Radio, wir sind hier gar nicht im Fernsehen.
Die Rolling Stones mit Sympathy for the Devil auf Flux FM. Wir sprechen nach wie vor über das just erschienene Buch Like a Rolling Stone, Dylan Cocker Springsteen, Weststars in der DDR. Ich betone dieses West übrigens so deutlich, weil ich immer Weltstars in der DDR lese, wenn ich schnell drüber husche.
Da hat man im Andruck hat man
ja, es hätte ja auch Weltstars heißen können, aber so war es uns deutlicher von der Aussage.
Ne? Mhm. Es gab da einen Druckfehler
in ach so, aha.
Entwürfen.
Jetzt
kommt da immer Weltstars.
Jetzt sind wir hier im Backstage-Bereich gelandet.
An Fehler erinnere absolut. Ich mich grundsätzlich.
Aber ich.
Also wenn sich einer von euch an die Fehler erinnert, wäre ganz gut, weil dann kann man die in Zukunft vermeiden.
Na, alle geben wir sowieso nie preis.
Das möchte ich auch nicht. Das ist ja jetzt auch, nicht so ein Yellow Press Format hier, nee, oder so RTL. Wir möchten gar nicht über so private. Nee, auf keinen Fall. Aber was mich interessiert ist in der Tat aus Verlegersicht, was hat dieses Thema nochmal interessant gemacht? Warum muss das in Buchform nochmal veröffentlicht werden? Was hat dich gereizt daran?
Um ganz offen zu sein. Ich habe über das Thema vorher gar nicht sehr viel gewusst. Ja, ich bin westsozialisiert. Und ich habe nicht gewusst, was hier 88 bis 90 in Ost-Berlin abgelaufen ist. Ich wusste, Harald Hauswald hatte so ein paar Fotos gemacht. Und das war eher im Gespräch zwischen uns entstanden. Wir haben ja schon ein sehr, sehr erfolgreiches Buch, über viele Jahre erfolgreiches Buch gemacht, dieses Ost-Berlin, das Harald zusammen mit Lutz Rathenow schon in den 80er Jahren gemacht hat und wir dann immer mal wieder verändert haben. Und so waren wir immer in Kontakt miteinander. Und irgendwann kamst du mit dem Vorschlag, weil du eine Ausstellung hattest in der Brotfabrik zu dem Thema. Und dann haben wir uns die Sachen angeguckt, haben gesagt, toll. Und dann kam ich erst so langsam dahinter, was für eine Wahnsinnsgeschichte dahinter steht. Mhm. Und plötzlich kamen überall Leute auf uns zu, als wir davon erzählt haben, dass wir so ein Buch planen. Ganz viele Leute, die alle erzählt haben, Mann, bei Bruce Springsteen war ich natürlich auch gewesen. Ja. Also vor allen Dingen dieses Springsteen-Konzert, das war so ein richtiger Katalysator. Eine gute Bekannte von mir, die muss damals so, weiß ich nicht, 15 gewesen sein, die ist aus Thüringen angereist und das war normal. Mhm. Ja, die Leute aus der ganzen DDR kamen zusammen, 88, 89, 90, um diese Konzerte in hauptsächlich in Weißensee auf der ja. ehemaligen Radrennbahn, aber teilweise auch im Treptower Park, um diese Konzerte hier zu erleben. Das war natürlich eine Sensation für die Menschen, die hinter der Mauer lebten.
Ja. Man fragt sich ja in dem Kontext natürlich auch, was kann der Protestsong bewirken? Kann Musik die Welt verändern? Kann Musik politisieren? Kann Musik zu Veränderungen führen? Im Buch und auch in Texten, die ich darüber gelesen habe, schwächt man es ein bisschen ab und sagt, ja, es ist halt so ein Grundgefühl, was quasi transportiert wurde durch die Musik. Vielleicht auch so eine Euphorie, die dann im Endeffekt vielleicht dazu beitrug, dass man so eine friedliche Revolution anzetteln konnte.
Christoph Diekmann beschreibt das in dem Buch sehr schön, vor allen Dingen in Bezug auf das Springsteen-Konzert, dass da so ein Gemeinschaftsgefühl entstanden ist. Ja, normalerweise war in der DDR doch jeder allein oder es waren kleine Gruppen, in denen man sich bewegte. Aber es gab ja keine große Öffentlichkeit. Und plötzlich merkte man, dass man mit diesem Bedürfnis, teilzuhaben an der Welt sozusagen, und das war diese Musik ja, das war ein Stück weit die Welt,
ja.
dass man mit diesem Bedürfnis nicht allein stand, sondern sondern dass da zigtausende und teilweise hunderttausende andere waren, die genauso empfunden haben. Ich glaube, das war die ganz wichtige Wirkung damals.
Harald, kannst du dich erinnern an so einen Gänsehautmoment auf einem der ersten Konzerte eines Weststars im Osten? Also ich als jemand mit einer Kamera ist man ja auch manchmal mit so einer gewissen Distanz immer noch unterwegs. Ne? Man ist ja zwischen. Ich
krieg's eigentlich nicht mit.
Ja, aber naja, gab es da trotzdem einen Moment, wo du so, oh, fuck,
ja, wenn 200.000 DDR-Jugendliche singen, Born in the USA, da habe ich wirklich Gänsehaut gekriegt.
Ja.
Und dann ist es bei mir nochmal umgekippt vor ein paar Jahren, hatte ich Kartengeschenk gekriegt für ein Yes-Konzert. Mit 15 habe ich geträumt, Yes mal live zu sehen, und dann kriege ich Karten für den Admiralspalast, sitze im Plüschsessel im Rang, erste Reihe, und guck nach unten und sehe nur Glatzen. Und da dachte ich, oh, mein erstes Yes-Konzert. Ich dachte, da fliegen wirbelnde Haare durch die Gegend. Nee, Glatzen. Das war die andersrum Gänsehaut.
Die nach innen geht, wo die Bommeln nach innen gehen. Das ist ja auch ganz schön. Ich habe im Text über das Buch auch gelesen, dass quasi die Fotografie von musizierenden Menschen ist jetzt nichts, was die Stasi durcheinander gebracht hätte, denn das sind Typen mit einer Gitarre, die grinsen ins Publikum fertig aus. Es gibt ein Foto wohl im Buch, wo man sieht, dass so zwei FDJler mittanzen, obwohl die eigentlich aufpassen sollten, glaube ich.
Nee, die tanzen eben nicht. Die anderen tanzen und die FDJler sitzen steif da wie hingerotzt.
Aber das ist so das eine Foto, was so ein bisschen kritisch gelesen werden könnte. Die kritischen Fotografien, die dazu führten, dass du ab 83 überwacht worden bist von der Stasi. Die
77.
Ab 77, entschuldige.
Du hast meine Akte nicht gelesen, kann ich entschuldigen.
Ich wollte sie eigentlich komplett durchgearbeitet haben fürs Interview. Aber ja,
dann treffen wir uns in 2 Monaten nochmal.
Ja, aber das finde ich auch interessant, dass deine Fotografien zum Teil, weil auch beim ersten Mal drüber nachdenken, habe ich so gedacht, naja, da halt Leute im Hinterhof fotografiert, ist ja jetzt auch nichts, wo jetzt der Staat nervös werden müsste. Aber es hat natürlich damit zu tun, dass du Situationen fotografiert hast, die der Staat sich so nicht ausgemalt hatte. Oder wo der Staat nicht gesagt hätte, so wollen wir das sehen in unserem schönen Staat.
Naja, der Reiz für mich war ja eigentlich der, dass jedes Jahr im Oktober oder so, September, gab es immer ein schönes Foto von einem Mähdrescher im neuen Deutschland. Die Ernteschlacht wurde wieder gewonnen.
Mm.
Und ich wollte natürlich andere Fotos machen. Ich wollte keine Mähdrescher fotografieren. Das war ja eigentlich der Punkt. Ich habe als Telegrammbote in Berlin angefangen und habe natürlich die Ecken gesehen, die mit Foto nie in irgendeiner offiziellen Zeitung gedruckt worden wären. Und das war der Reiz für mich einfach. Und auch für mich das Ventil. Also ich habe Bilder gefunden, die es offiziell nicht gab. Und das war ja auch so ein bisschen ein Abreagieren von dem Frust, da in so einem Land eingesperrt zu sein und nichts gegen tun zu können.
Und Fotografie war ja dann auch so ein Mittel, um in Kontakt zu treten und zu bleiben.
Ja, für mich ist es die Eintrittskarte in die Welt, der Fotoapparat. Also ich habe mir Jugendclubs eröffnet mit Ausstellungen, wo du normalerweise Schlange stehst. Und ich konnte dann immer frei rennen. Also,
nicht so ganz unheimlich. Da freut er sich immer noch drüber.
Natürlich.
Ein spitzbübisches Grinsen
huscht über sein Gesicht. Hat er auch Bereiche eröffnet, also Fußball. Ich habe nie was mit Fußball am Hut gehabt. Und plötzlich bin ich beim Fußball gelandet und 5 Jahre dann mit den Fenstern durch die Gegend gezogen.
Das war der BFC oder?
BFC und Union. Ah. Also das war reine Zufallsgeschichte. Aber ein völlig anderer Bereich, in den hätte ich nie eintauchen können, wenn ich den Vorderbart nie gehabt hätte.
Ah. Jetzt gibt es am Sonntag eine Lesung im Café Merz. Was ist da geplant? Was habt ihr da vor?
Ja, am nächsten Sonntag um 18 Uhr im Café Merz stellen wir das Buch noch einmal vor, dem dortigen Publikum. Wir planen ansonsten nie was. Wir sagen die Uhrzeit und sagen, wir sind da.
Geil.
Soweit ich weiß.
Ihr seid mir so sympathisch. Wir werden immer sympathischer. Wir reden ein bisschen miteinander und einen Plan tun wir eigentlich selten. Kommt einfach 18 Uhr vorbei, irgendwas wird schon passieren. Die Luft wird sich bewegen.
Du hast doch hier auch nie anders gemacht mit uns.
Das kommt so locker rüber. Ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet. Aber ja, müsst ihr ja nicht machen. Ihr seid ja alte Hasen im Showgeschäft.
Nein, wir werden Christoph Diekmann und Harald Hauswald feiern an diesem Abend. So.
Ja. Alkoholfreies Bier.
Das hört sich doch schon mal an wie ein Plan. So, wer da vorbeigehen möchte, am Sonntag, dem 13. Januar findet das statt, ab 18 Uhr, da gibt es eine Lesung im Café Merz in der Greifenhager 17, ist das bei freiem Eintritt, da kann man also einfach mal so vorbeigehen. Und wir dürfen 2 Exemplare verlosen, 2 Exemplare des Buches Like a Rolling Stone, Dylan Cocker Springsteen, Weststars in der DDR. Wer gewinnen will, schreibt jetzt schnell eine Mail an win@fluxfm.de. win@fluxfm.de mit dem Betreff Rolling Stone. Ganz wichtig, schreibt eure Adresse mit rein, damit wir wissen, wohin wir dieses wunderbare Buch schicken sollen.
Was, alle Beete schon weg, so schnell
geht das? Nee, ja, die müssen, ich spreche einfach im Präsens, weil man das so macht im Radio.
Ich meine, jetzt schon alle Beete weg?
Ja, das kann schon sein. Da draußen, ich sehe da draußen Julia Oberlohr aus dem Regiefenster, wenn ich rausgucke. Die guckt aufs Mailprogramm und macht pop, 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 pop gerade.
Siehst du? Mal. Zähne weg.
Eine Mail an win@fluxfm.de mit eurer Adresse und dann schicken wir euch das Buch zu. Vielen Dank nochmal für euren Besuch, Harald Hauswald und Norbert Jaron. Wenn die nächste gemeinsame Arbeit fertig ist, kommt er wieder vorbei und stellen wir die hier auch vor.
Unbedingt.
Bis dahin. Vielen Dank. Ciao.
Herzlichen Dank.
Heute Abend auf Flux FM.